Ja, alles Gute zum Geburtstag, liebe Gemeinde. Alles Gute zum Geburtstag. Heute habe ich eine besondere Bitte. Also ich wünsche mir immer, wenn ich predige, dass ihr auch in euren Herzen gerne für mich betet, ja, dass Gott spricht. Heute habe ich ein besonderes Gebetsanliegen, beziehungsweise zwei. Da könnt ihr fleißig mitbeten. Erstens ist meine Stimme nicht so gut drauf. Darf durchhalten gerne mal noch die nächsten Minuten. Und zweitens habe ich jetzt vor, in der Urgeschichte weiterzumachen, in unserer Predigtserie und gleichzeitig auch gern was zu Pfingsten zu sagen. Und wie gut es gelingt, könnt ihr dann hinterher beurteilen. Ja? Also seid dabei, betet fleißig für die Predigt mit. Zuerst eine kleine Geschichte, und zwar bei einer Baustelle. Ist Feierabend und ein Mann macht sich mit der Schubkarre auf den Weg und hat da ganz viele so einzelne Kartons in allen möglichen Größen drauf, hochgestapelt auf der Schubkarre, fährt von der Baustelle weg. Und der Werkschutz, der Wachschutz von der Baustelle, findet es irgendwie komisch, hält ihn auf, ja, und durchsucht diese ganzen Kartons und wundert sich, warum er da jetzt so viele leere Kartons mitschleppt, was er damit will, was das bringt. Er hat gesagt, naja, ist ja nichts verkehrt, also winkt er ihn durch, findet es ein bisschen komisch. Am nächsten Tag kommt der gleiche Mann nach Feierabend wieder am Wachschutz vorbei und hat diesmal so alle die ganze Schubkarre voller Metallspäne. Also eigentlich so Stanzabschnitte, wo der Wachmeister sich wieder denkt, was soll das? Der durchsucht diese ganzen Krümel, diese ganzen Frästeile und alles. Und seltsam, seltsam. Am nächsten Tag wieder. Alles voller alter Dosen. Was will der jetzt mit alten Dosen? Die ganze Schubkarre voller alter Dosen. Und es wird immer seltsamer. Und so geht es 2 Wochen lang. Und der Wachmann, der grübelt und grübelt und grübelt. Sagt, was hat dieser Kerl vor? Da ist irgendwas faul, da stimmt irgendwas nicht. Und der sagt dann irgendwann nach 2 Wochen, winkt er ihn wieder raus, komm mal her. Ich weiß, du führst irgendwas im Schilde. Ich weiß, da steckt was dahinter, aber ich komme nicht drauf. Ich verspreche dir, du kriegst keine Strafe. Das gibt keinen Ärger, aber ich werde hier verrückt. Bitte hilf mir und erzähl mir, was du hier tust. Ich krieg wirklich keine Strafe? Nein. Okay. Ich sag's dir. Ich stehle Schubkarren. Wir sind als Menschen ganz oft so dabei, dass wir so im Klein-Klein denken, so im Alltagsgeschäft und immer in einer Richtung so gedanklich versteift sind und ganz oft fehlt uns die Zeit und die Ruhe, mal wirklich das große Bild aufzumachen. Innezuhalten, sich Ruhe zu nehmen, die großen Fragen zu stellen, die große Perspektive einzunehmen, das große Bild zu sehen. Deswegen freue ich mich so sehr, ja, dass wir das Sonntag für Sonntag tun. Das bedeutet auch Glaube, das bedeutet auch Zusammensein in der Gemeinde. Wir gönnen uns diesen großen Blick auf das Leben, auf Gott, auf Gottes Perspektive. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir mit der Urgeschichte in die großen Fragen reingehen. Und wir sind ja gestartet, jetzt schon wieder ein paar Wochen her, mit diesem großen Satz am Anfang, dieser großen Perspektive. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir haben gestaunt gemeinsam über die Sterne in der Milchstraße, die Galaxien. Wer weiß noch, wie viele Sterne in unserer Milchstraße sind? Wer hat was gelernt letztes Mal? Man rechnet hunderte Milliarden, genau. Man rechnet bis zu 400 Milliarden Sterne allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, dann 2 Billionen Galaxien. Wir haben gestaunt darüber, dass die moderne Naturwissenschaft auch sagt, ja, es gab diesen Anfang, es gibt den Urknall, wie am Anfang es heißt, wo Gott schuf, im Anfang geht alles los. Die Bibel redet davon. Gott hat einen Startschuss gemacht mit dieser Welt. Wir haben über die spannende Tatsache gestaunt, dass wir, was wir heute als Dreieinigkeit bezeichnen, dass wir da schon Ansätze finden in den ersten 3 Sätzen der Bibel. Da redet Gott, der Schöpfer, da haben wir es vom Geist über den Wassern und wir lesen vom Wort Gottes, dem Licht der Welt, Jesus Christus im 3. Satz. Und wir haben gestaunt darüber, dass die Wissenschaft inzwischen ja alles über Licht definiert. Die Zeit, das Urmeter, Man spricht von der Raumzeit und mit ein bisschen Fantasie kann man all das schon hier sehen in diesen ersten Worten. Es gibt einen Anfang, da ist die Zeit erschaffen. Gott erschafft die Himmel, die Dimensionen, den Raum und er schafft darin die Materie und schließlich das Licht der Welt. Die Himmel und die Erde. Anfang, Raum und Zeit, Raumzeit. Und oft hört man ja so den Satz, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lexikon. Und das stimmt ja auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite darf sie auch den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, das, was ich erfahre von der Welt, natürlich nicht widersprechen. Gerade weil ich sage, im Anfang schuf Gott. Es kommt alles von ihm. Und ich hoffe, ihr gebt mir recht, auch nach der letzten Predigt. Wer sie verpasst hat, gerne nochmal nachhören. Ich hoffe, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, mit dem richtigen Blick, dann passt vieles erstaunlich gut zusammen. Erstaunlich meine ich deswegen, weil diese Worte ja vor mindestens 3.500 Jahren gesprochen wurden, wo von moderner Physik noch nicht die Spur war. Und ja, dazu ein Kommentar der Genesis-Autorenschaft. Dazu hört ihr es vielleicht auch schon raus, wenn ich sage 3.500 Jahre. Da gehe ich also ganz konservativ von aus, dass das Allermeiste aus diesen Mosebüchern, aus der Urgeschichte, tatsächlich von Mose niedergeschrieben wurde. Wir lesen davon, dass er viele Wochen mit Gott ganz intime, ganz persönliche Gemeinschaft hatte. Vielleicht da auch schon wie so eine Art Pfingstereignis hatte, oben auf dem Berg, und den Auftrag bekommen hat, die 10 Gebote zu den Menschen zu bringen, aber auch ganz viel anderes zu verschriftlichen. Wir lesen ganz früh davon. Mose ist erzogen worden in Ägypten als Pharaonenprinz. Er hat natürlich lesen und schreiben gelernt. Es ergibt mit dem richtigen Blick absolut Sinn. Ich erwarte also, weil Gott sowohl diese Welt als auch die Bibel geschenkt hat, dass vieles in der Bibel sehr gut zu dem passt, was wir beobachten. Weil ich an diesen ordnenden, kreativen, mächtigen, großen Schöpfer glaube, der noch viel größer ist als Billionen von Galaxien mit Milliarden von Sternen. Also wird zu Beginn dieser Genesis, der Urgeschichte, genau das erstmal deutlich über diesen großen, mächtigen Gott. Größe, Allmacht. Aber auch ein bisschen diese Ferne, wenn ich in die Sterne des Universums blicke. Aber schon ganz zu Beginn auch dieser Geschichte stellt sich Gott auch jemand vor, der uns ganz, ganz nahe kommt. Etwas seltsam ist da formuliert, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Was immer das bedeuten hat, wie das ausgesehen haben mag, ich kann mir das naturwissenschaftlich nicht vorstellen, aber es bedeutet auf jeden Fall, Gott ist ganz nahe und interessiert an seiner Schöpfung. Er bleibt nicht außen und distanziert und fern. Von Beginn an kümmert er sich um seine Welt, um seine Schöpfung. Und zu Beginn an sehen wir das. Es ist auch eine geistliche Welt. Ja, es ist erschaffen mit Wasser und Land und Tieren und den Menschen schließlich, aber es ist auch eine geistliche Welt. Der Geist Gottes belebt diese Welt. Das heißt, die Wirklichkeit, die besteht nicht nur aus der Materie, die wir untersuchen können, das Materielle, das Biologische, das Physikalische. Diese Wirklichkeit, das macht uns der Schöpfungsbericht gleich klar, ist auch eine geistliche, hat eine geistliche Dimension. Und genau das sehen wir dann auch später, besonders beim Menschen. Ja, im Schöpfungsbericht heißt es dann ja weiter, Gott nimmt Staub von der Erde, aber dabei bleibt es nicht. Ja, wir sind Biologie, wir sind Materie, aber Gott bläst auch den Atem des Lebens in uns. Eine ganz intime Situation. Der Mensch wird vollständig mit Körper, aber auch mit seiner Seele, die von Gott kommt. Also wenn man so will, ist dann unser Körper, unsere Sinne, so der Zugang zur sichtbaren Welt, damit erforschen wir, da leben wir, da atmen wir. Aber unser Glaube, der ist genauso wichtig, der ist unser Zugang zur unsichtbaren, zur geistlichen Welt Gottes. Und da haben wir heute Pfingstsonntag und da versuche ich jetzt diesen Bogen zu schlagen, denn Pfingstsonntag ist diese Erinnerung daran, dass Gott wieder ganz nahe kommt. Wir haben als Christen nicht die Vorstellung von einem deistischen Gott. Also jetzt muss man als Franke aufpassen. Es gibt den Theismus mit TH, hartes T. Ja, das ist der Glaube an einen Gott. Es gibt auch den Deismus mit einem weichen D, wo viele Menschen so glauben, ja, vielleicht gibt's da diese höhere Macht, vielleicht gibt's diesen Gott. Aber der ist eher wie so ein Dominospieler. Der hat am Anfang mal was aufgebaut, eine Dominokette, hat die angestoßen und jetzt hat er sich zurückgezogen und schaut einfach zu, was passiert. Ein unnahbarer, distanzierter Gott. Pfingsten sagt uns mal wieder nein. Durch die ganze Bibel hinweg ist es das Motiv. Und am Pfingsten wieder so deutlich, Gott kümmert sich, Gott erschafft noch heute, Gott wirkt noch heute an seiner Gemeinde, an seinen Menschen. Er erschafft wieder etwas Neues mit dem Geschenk des Heiligen Geistes. Wieder ist er ganz nahe gekommen, dir und mir ganz persönlich. Und da sehen wir diese Spur durchs Alte Testament, wo der Geist Gottes noch sehr verschwommen wahrgenommen wird und immer mal wieder zu bestimmten Zeiten den Menschen geschenkt wurde. Aber dann am Pfingsten kommt dieses Geschenk auf alle Gläubigen für immer und ewig. Mit Pfingsten geht etwas ganz Neues los. Unsere Jahreslosung, die nimmt an Pfingsten schon ganz besonders Gestalt an. Siehe, ich mache alles neu. Im Epheser ist diese wunderschöne Zusage von Paulus so formuliert, im Heiligen Geist, ja, in Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Versiegelt worden. Ich finde es immer wieder so ein ganz starkes, wichtiges Wort, das zu wissen, wenn du dem Heiligen Geist trägst, wenn du an Christus glaubst, dann trägst du einen Stempel. Du trägst einen Stempel, einen geistlichen Stempel mit dem Aufdruck Gottes, du gehörst mir. Du gehörst zu Jesus, jetzt und für alle Zeit. Ist das gut? Ja, Amen, Halleluja. Viele sind im Urlaub heute, ihr müsst ein bisschen für die anderen heute mit da sein. So. Mit dem Heiligen Geist trägst du dieses Siegel. Du gehörst zu Jesus. Und das hat für mich Schöpferkraft. Denn das zu wissen, mit dieser Orientierung zu leben, ich bin gewollt, ich bin erschaffen, ich bin kein Zufall, ich habe eine Perspektive, ich darf Glauben haben, ich habe einen Retter, ich habe einen Erlöser. Das verändert mich, das erschafft in mir immer wieder Neues. Aber mal zurück noch kurz zur Schöpfungsgeschichte und zuerst vielleicht auch ein paar Kommentare zu diesen offensichtlichen Fragen. Wenn du ihn liest, wenn du hörst, was vielleicht Wissenschaft auch sagt und ganz schnell passiert es, dass man, wenn man die ersten Kapitel der Bibel liest, auch sehr so ins Grübeln kommt und sich so fragt, ja, kann das wirklich alles so sein? Und es ist schade, wenn man das eigene Bibellesen davon so stark prägen lässt, anstatt es geistlich auf einen wirken zu lassen. Und deswegen können wir mal kurz versuchen, auch ein paar von diesen gedanklichen Fallstricken vielleicht noch gemeinsam zu entschärfen zumindest. Die Bibel berichtet von einer Schöpfung in 6 Tagen. Jetzt sagen aber viele, natürlich viele Wissenschaftler, da stecken Millionen oder auch Milliarden von Jahren dahinter. Übrigens, Martin Luther musste sich einer anderen Situation stellen. Als er ihnen erzählt hat, seiner Gemeinde, dass 6 Tage die Schöpfung war, haben sie sich beschwert und gesagt, warum braucht Gott 6 Tage? Kann er nicht einfach so machen? Also da war die andere Sache ganz andersrum. Heute ist eher die Frage, warum nur 6 Tage? Man kann von allen Seiten streiten, wie ihr seht. Es gibt verschiedene Sichtweisen und ich möchte es einfach nur einmal erwähnt haben für euch. Dann könnt ihr für euch überlegen, was ist da plausibel, wo findet ihr vielleicht einen Anknüpfungspunkt gedanklich für euch. Manche Christen erwähnen die sogenannte Gap Theory, die Lückentheorie und sagen, naja, wenn man ins Hebräische hineinguckt zwischen dem 1. und 2. Satz, also im Anfang schuf Gott und dann die Erde war wüst und leer, Da sind zwei hebräische Zeitformen da. Das könnten zwei verschiedene Zeitabschnitte sein. Und vielleicht liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Satz der Bibel Millionen oder Milliarden von Jahren. Gott schuf Raum, Zeit und Materie und dann war alles noch ein bisschen wüst und leer. Und dann hat er angefangen, mit dem Zoom auf die Erde, diese 6 Tage die Erde zu gestalten. Es ist eine Möglichkeit. Man kann rein grammatikalisch viele Jahre unterbringen. Es ist eine mögliche und interessante Sicht, die manches erklärt. Und ist es nicht so, dass wir auch lesen in der Bibel, für Gott ist ein Tag wie 1000? Er steht außerhalb von Raum und Zeit und Materie. Aber klar ist auf jeden Fall, die Schöpfung hat diesen Fokus auf der Erde. Mit dem Höhepunkt auf den Menschen. Es wird sozusagen immer mehr reingezoomt, vom großen Weltall auf diesen Planeten hin zur Natur bis zum Menschen. So kann man also mit der Gap Theory eigentlich den biblischen Befund so ein bisschen auch harmonisieren mit der modernen wissenschaftlichen Sicht. Man kann aber auch die wissenschaftliche Sicht ein bisschen mit der Bibel harmonisieren. Vielleicht wäre das auch ein kleiner Vorschlag meinerseits. Oder man sucht sich da einfach den Aspekt raus, der am besten hilfreich ist. Ich mag diesen Gedanken. Möglicherweise schuf Gott diese Welt auch mit einer Vergangenheit. Wie meine ich das? Wenn meine Kinder ein Bild malen und Bäume malen, dann sehen diese Bäume aus, als wären sie 20, 30 Jahre alt. Gemalt wurden sie aber vor 5 Minuten. Oder anders gefragt, wie alt waren die Bäume im Garten Eden? Wenn Adam sich eine Motorsäge geholt hätte, einen Baum abgeschnitten hätte, die Jahresringe gezählt hätte, wie viele Jahresringe hätte er vorgefunden? Die Bäume sind eben erst erschaffen worden. Schuf Gott diese Welt vielleicht mit einer Vergangenheit, damit das System funktioniert, dass die Umwelt funktioniert. Also vieles, was wir naturwissenschaftlich heute beobachten, müssen wir ja interpretieren, aber wir können nicht zurückfahren, wir können nicht schauen, ob es wirklich so war. Die Naturwissenschaft kann immer nur jetzt beobachten und jetzt Theorien aufstellen. Weil, und das ist der dritte gedankliche Vorschlag dazu, weil eine Grundvoraussetzung der Naturwissenschaft das ist, die sogenannte Uniformität der Naturgesetze. Dass das, was wir jetzt vorfinden, die Naturgesetze, die Abläufe in der Umwelt, immer schon genau so waren. Die Uniformität der Naturgesetze ist das fundamentale Grundprinzip, dass Naturgesetze überall im Universum und zu jeder Zeit unverändert gelten. Dieses Axiom ist die unverzichtbare Basis aller Naturwissenschaften, da es Experimente wiederholbar und Vorhersagen erst möglich macht. Aber vielleicht war alles ganz anders. Stellt euch vor, ihr findet eine halbvolle Badewanne und einen tropfenden Wasserhahn vor. Und jetzt wäre die naturwissenschaftliche Vorgehen nach der Uniformitätslehre zu sagen, wie ist die Badewanne gefüllt worden? Ganz offensichtlich über einen sehr langen Zeitraum, weil dieser einzelne Tropfen nur jede Sekunde ein Tropfen, 1 Milliliter oder was, das dauert so lange, das muss eine ganze Woche getropft haben, dass diese Wanne halb voll wurde. Das ist die Uniformität der Naturgesetze. Man könnte aber auch sagen, das können wir naturwissenschaftlich nicht beweisen, aber wir könnten sagen, vielleicht hat vor einer halben Stunde jemand den Wasserhahn aufgedreht, die Wanne halb voll gemacht und den Hahn vergessen, ganz zuzudrehen, sodass er noch tropfte. Die Uniformität der Naturgesetze, der Naturwissenschaft kann vieles nicht erfassen, was in der Vergangenheit war. Und ist es nicht so, dass die Bibel gerade davon redet, dass Gott nicht fern ist, sondern dass er immer wieder an dieser Welt und an uns Menschen arbeitet. Er kümmert sich, er ordnet, er sorgt dafür. Also vielleicht ein kleiner Versuch, dem einen oder anderen zu helfen, mit diesen alten Texten ein bisschen leichter umgehen zu können. Und dann den Glauben zu haben, dass diese Texte auch geistlich zu uns sprechen, uns die geistliche Wirklichkeit aufschließen. Denn dann können wir einiges für unser Leben mitnehmen und für unseren Glauben an diesen wunderbar großen Gott. Wir haben einen Gott, einen mächtigen Schöpfer, der die ganze Welt erschafft und dazu dich und mich. Dass nicht der Zufall, nicht die blinden, unpersönlichen Atome hinter allem stehen, sondern ein liebevoller, persönlicher, kreativer, guter Gott. Gottes Geist schwebt über den Wassern, habe ich vorhin gesagt. Vorher heißt es da noch, die Erde war wüst und leer. Tohu wabohu. Da kommt das her, dieses Sprichwort, das haben sich nicht jüdische Eltern ausgedacht, als die Kinder das Zimmer nicht richtig aufgeräumt haben, sondern es kommt tatsächlich aus dem Schöpfungsbericht. Wüst und leer, ungeordnet, eigentlich lebensfremd, lebensschädlich vielleicht sogar. Aber Gott erschafft etwas daraus mit seinem Geist. Er kommt dazu und er führt dieses Chaos in Ruhe und Ordnung. In der Physik spricht man dann ja von der Entropie, die alles bestimmt, also der Tatsache, dass sich in der materiellen Welt alles Richtung Unordnung bewegt. Das kennen wir von zu Hause, das kennen wir von der Küche, das kennen wir von unserem Kleiderschrank, ich zumindest. Also wenn ich nicht eingreife, wenn ich nichts tue, das System einfach in Ruhe lasse, dann kommt es immer zu einer gleichförmigen Verteilung und zu einem Chaos im Leben. Die Entropie, das Tohu Wabohu. Aber Gott greift ein. Gott ordnet, Gott kümmert sich. Gott überlässt diese Welt nicht dem Chaos. Auch wenn es wieder einmal in den letzten Monaten oft so aussieht und obwohl wir Menschen diese Welt oft in ein krasses Chaos verwandeln, weil wir es nicht schaffen, unser Innerstes zu ordnen, weil wir es nicht schaffen, andere Menschen so zu verändern, wie wir sie gerne hätten, weil wir es nicht schaffen, uns selbst so zu verändern, wie wir es gerne hätten. Auch in meinem Leben ist ganz viel Tohu Wabohu. In meinem Herzen ist ganz viel Chaos. Und obwohl ich schon seit 15 Jahren oder ein bisschen mehr Christ bin, weiß ich, da bleibt noch Arbeit zu tun. Und je länger ich Christ bin, je länger ich den Geist Gottes habe, desto öfter merke ich, desto sensibler werde ich, was eigentlich alles noch nicht passt. Wo noch Chaos in meinem Herzen ist, Chaos in meinen Gedanken, Chaos auf dem, was ich rede und tue. Und da ist es so schön zu wissen, dass Gott, der das grundlegende, riesengroße Tohu Wabohu des Universums gestillt hat, mit seinem Geist und geordnet hat, Finsternis und Licht getrennt hat, Tag und Nacht geordnet hat, hier Wasser, dort Land, Himmel und Erde, ein Lebensraum für die Tiere, für die Tiere, für die Tiere, ein Lebensraum für die Menschen, Sonne, Mond, die Sterne, so dass wir hier leben können, dass dieser Gott auch mein persönliches Chaos, mein Herz, mein Innerstes, meine Fragen, meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen immer wieder in Ordnung bringt und besser, mich besser macht und erneuert. Das ist für mich dieser wunderschöne Bogen von der Urgeschichte, dem Schöpfungsbericht, auch über Pfingsten hin in meinen Alltag, in meinen Heute. Auch wenn wir diese Welt, weil wir selber ein Chaos in uns haben, ein sündiges Herz in uns haben, diese Welt mehr und mehr auch zu dem Chaos machen und es nicht schaffen, besser zu werden, darf ich wissen, Gott ordnet, Gott greift ein, Gott schaut nicht nur zu, Gott handelt. Er hat seinen Sohn geschickt, der mich erlöst, der mein Chaos in sein wunderschönes Leben in Shalom und in Frieden verwandelt. Gott schafft einen Raum, in dem wir gut leben können. Und er nimmt Raum in unseren Herzen an Pfingsten. Und das geschieht Tag für Tag. Er handelt durch sein Wort. Er sprach und es wurde. Und genauso wie er die Welt erschafft mit diesen mächtigen Worten, wie Jesus den Sturm stillt, wo er sagt, schweig still. Dieses mächtige Wort, auf das dürfen wir uns auch heute noch verlassen. Wenn du sagst, Jesus, still mein Chaos, führ du mein Innerstes zur Ruhe, schenk mir deinen Geist, schenk mir deine Kraft. Ich brauche deinen Frieden, ich brauche deine Ordnung in meinem Leben. Dann darfst du wissen, Gott spricht. Gott wird in dein Tohu Wabohu sprechen. Und dann sagt Gott, es ist sehr gut. Er erschafft die Welt, er erschafft die Menschen. Und an den 6 oder 5 Tagen vorher heißt es immer, nachdem er geschaffen hat, er sieht, dass es gut war. Am 6. Tag, nachdem er die Menschen erschafft, als Höhepunkt seiner Schöpfung heißt es, siehe, es war, und jetzt kommt. Sehr gut. Ich finde das immer wieder ein ganz, ganz spannendes Detail. Der Mensch, also du und ich, im absoluten Fokus Gottes. Nicht die Tiere, nicht die Pflanzen, sondern wir Menschen. Und erst recht, wir Christen sollten dann mit Leib und Seele auch dafür einstehen, dass wir Menschen uns nicht gegenseitig wie Tiere behandeln, sondern wie Ebenbilder des einen lebendigen Gottes. Dass jeder Mensch mit Wert und Würde als Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Mit diesem Blick möchte ich anderen Menschen begegnen. Und mit diesem Blick darf ich aber auch bei all dem Chaos mein eigenes Herz anschauen. Ich bin im Ebenbild, als Abbild des lebendigen Gottes erschaffen. Eine solche Perspektive finde ich in keiner Schöpfungserzählung irgendeiner Kultur. Einen solchen Blick finde ich nur im Wort Gottes in der Bibel. Der Mensch als Ebenbild Gottes. Und genau das hat dazu geführt, dass diese Idee von Wert und Würde die Menschheit erobert hat, unsere Menschenrechte hat entstehen lassen, unsere modernen Werte auf diesem jüdisch-christlichen Weltbild. Und das dürfen wir hochhalten. Diese große Perspektive von der Urgeschichte ist ganz zentral und entscheidend für alles, was unser Leben ausmacht. Deswegen dürfen wir die große Perspektive, ja, die Schubkarrenperspektive immer wieder einnehmen. Lest diese Berichte, lasst sie euch prägen, denkt damit nach über euer Leben. Der Schöpfungsbericht also, wir haben es wieder ein bisschen gesehen, ist wie so eine Kamerafahrt aus dem großen Universum mit dem Zoom auf unsere Erde und es wird immer weiter reingezoomt an Sternen, Planeten und Pflanzen vorbei auf den Menschen. Und da ist diese große Geschichte Gottes. Der Regisseur, Kameramann und Autor dieses Films und dieser Kamerafahrt. Und Pfingsten ist letztlich diese Fortsetzung von dieser Linie. Gott erschafft, Gott kommt den Menschen nahe. Er erschafft sie, er selbst wird Mensch, um ihnen noch näher zu kommen. Und an Pfingsten wird er selbst in uns Wohnung nehmen. Er lebt in uns. Ein unfassbares Geheimnis, so sagt es auf jeden Fall Paulus. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich das: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, es ist ein Stück Geheimnis. Wenn es Paulus sagt, dann darf ich das auch zugeben. Christus wohnt in uns. Er schafft in uns ein neues Herz, ein neues Leben. Und dafür dürfen wir Danke sagen. Dieser Schöpferkraft dürfen wir entgegenrennen, dürfen wir an, anbeten. Die dürfen wir suchen, die dürfen wir erbitten. Mit dieser Gewissheit, er bringt auch immer mein Innerstes zur Ruhe, da wo ich Ordnung brauche, so wie er am Anfang diese Welt geordnet hat. Wenn du Unruhe hast, wenn du Fragezeichen hast, wenn du Chaos erlebst, dann such Ruhe bei diesem Jesus, bei Gott, bei seinem Heiligen Geist und bitte ihn um diesen übernatürlichen Frieden, den nur er geben kann. Der die Welt geordnet hat, der wird auch dein Leben ordnen. Amen. Amen. Wir denken genau über diesen Impuls nach mit dem nächsten Lied. Die Zusage, dass Gott meine Ruhe ist, mein Frieden ist und mein Chaos ordnet.